für das Singen mit uns und Musizieren. Es war im Grunde schon die Predigt, ich könnte aufhören. Die Kinder dürfen immer ja schon vor mir raus, die müssen das nicht hören. Ja, Pech, aber schauen wir uns trotzdem mal an, was uns Gottes Wort sagt. Dieses Foto habe ich noch im Frühjahr diesen Jahres gemacht in der Altstadt von Jerusalem. Es zeigt junge Männer, die Dienst tun als Soldaten. Und sie halten Unruhe in Schach, indem sie präsent sind und zeigen, wir sind auf alles gefasst. Das war im Frühjahr, es sieht jetzt ganz anders aus. Es war in dieser Gegenwart, aber damals, als Jesaja geredet hat, als er prophezeit hat, eben von diesem Friedenskönig, war es auch nicht besser. Das war um 740 herum, eine Zeit, in der Assyrien Weltmacht war, eine sehr grausame Herrschaft führte, um Aufruhr eben zu unterdrücken. Das Land hatte Probleme, es gab eine Zwei-Staaten-Lösung, nämlich das Nordreich und das Südreich. Das Nordreich ist aufgelöst worden durch Krieg, die Völker, das Volk ist verschwunden in alle Welt und ja, es war nur noch das Südreich da. Es war also auch damals, als die Friedensbotschaft angekündigt wurde, nicht besser als heute. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Das wird der künftige König sein. Und dieser Name gehört zu ihm, wunderbarer Bewahrer, Berater, kraftvoller Gott, Vater der Ewigkeit und Friedensfürst. Wir schauen uns heute diesen letzten Namen an, den des Friedensfürstes. Es ist ein Kind geboren. Es ist der Herr schon da, aber er ist noch nicht offenbar. Es wird noch eine Zeit brauchen, bis er da sein wird. Es ist der Friedenskönig. Im Hebräischen heißt Frieden Shalom und meint ein allumfassender Frieden, also nicht nur Abwesenheit von Krieg. Der Charakter dieses Kindes wird schon beschrieben, noch bevor es da ist. Es wird beschrieben, bevor die Menschen das Kind überhaupt erleben konnten. In Jesaja 42 heißt es, das geknickte Rohr wird er nicht durch den geknickte Rohr bricht er nicht durch, den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Ja, er bringt wirklich das Recht. Mir war das wichtig, mit diesem Foto es aufzuzeigen, den glimmenden Docht. Aber auch das geknickte Rohr, beides Bilder für Schwachheit, für Einbruch, für eine Lebenswirklichkeit, die nicht so besonders berauschend ist. Und Jesus ist nicht der, der nachtritt, dieser Friedensfürst, der angekündigt wird. Er ist der, der aufrichtet, der gerade den Menschen, die in Not sind, beisteht. Und das ist der Charakter dieses Königs. Und interessanterweise, die meisten Hinwendungen zu Jesus geschehen auf den tiefsten Punkten der Biografien. Dort, wo Menschen nicht mehr weiter wissen, dort, wo sie keine Zukunft mehr sehen, dort, wo sie in Ängsten sind. Und ich bete immer wieder darum, dass auch die, die als Geiseln, die in Gefängnissen sind, die verfolgt werden, an diesen tiefsten Punkten die Gegenwart des Herrn erfahren und erfahren, dass er sie aufrichtet. Dass er die, die keine Hoffnung haben, eben wieder mit Hoffnung erfüllt. Er ist ein Herrscher, der sich selbst gibt. Er ist der Friedensfürst, keiner, der Krieg führt. Jesus macht das deutlich, als er seine Nachfolger unterrichtet. Er sagt, ihr wisst, wie die Herrscher sich als Herren aufspielen und die Großen ihre Macht missbrauchen. Ihr wisst. Oder Erfahrung, die ihr habt, ist die eine, eben genau das. Ein Putin und wie Menschen auch heißen in dieser Welt, sie missbrauchen in vielfach und sie unterdrücken. Und Jesus ist der ganz andere. Was für eine Botschaft für uns. Und Jesus sagt, bei euch aber soll es so nicht sein. Die Jünger waren nicht besser, die haben immer gerangelt und darum gekämpft, wer der Erste sein soll. Und auch wir möchten ja auch immer oben anstehen. Das ist unsere menschliche Natur. Aber ihr, sagt Jesus, und er ist nicht nur der, der einen Anspruch hat an seine Jünger, der mit einem Imperativ kommt, er ist der, der es selbst lebt. Und das ist das Entscheidende. Er lebt es selbst. Ich habe vor Jahren mal in einer Buchhandlung ein Buch über den Zweiten Weltkrieg mir angeschaut. Und der Autor hat die russischen Kommandeure beschrieben. Und er sagt, sie waren immer bei ihrer Truppe. Er hat ein ganz anderes Bild von ihnen gezeigt. Und es tat so gut, mal ein Buch zu lesen über ein Volk, das mit Vorbild gehandelt hat. Das wahre Vorbild ist der Herr. Auch der Menschensohn, sagt er von sich selbst, ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Er macht es vor. Nachfolge heißt, auf den Herrn schauen und so zu leben, wie er es uns vorgelebt hat. Schaut auf mich, ist die Botschaft von Jesus. Ich fand bei Daniel, im Propheten Daniel, Kapitel 10, Vers 19, so eine großartige Aussage. Da sagt der Herr, hab keine Angst, da sagt der Engel, der diese Vision gibt, hab keine Angst, sagte er zu mir. Du bist hochgeschätzt bei Gott. Und das ist der Friedensfürst. Er liebt Menschen. Hochgeschätzt, die Elberfelder schreibt, Gott liebt dich. Und gute Nachricht sagt, er hat höchste Wertschätzung. Das ist der Herr, der uns entgegenkommt. Er ist nicht der, der uns in kirchliche Zwänge hineindrückt oder sonst bevormundet. Er ist der, der uns schätzt, der uns liebt, der uns aufrichtet, der den glimmenden Docht nicht auslöscht. Ein ganz anderer Herr. Er wird der Friedensbringer sein, sagt Micha. Immer und immer wieder wird der Herr gekennzeichnet und er ist der Friedensherrscher. In Jesaja 11, Vers 5 heißt es, Gerechtigkeit wird der Schurz seiner Hüften sein und die Treue der Schurz seiner Lenden. Gerechtigkeit ist unmittelbar verbunden mit Frieden. Frieden kann dort nicht herrschen, wo Ungerechtigkeit eben überhand nimmt und wo Ungerechtigkeit herrscht. Gerechtigkeit und Frieden und all das haben wir in diesen Texten schon gesungen. Es lohnt sich so sehr, auf die Texte zu schauen, die wir singen, weil sie sind meist schon Verkündigung und Gebet. Ich habe mal bei Brot für die Welt geschaut, dort heißt es, Friede wird als gesellschaftlicher Prozess gesehen, bei dem Gewalt aber und Gerechtigkeit zunimmt. Auch hier wird Friede und Gerechtigkeit miteinander verbunden. Das sind Zwillinge. Und bei der EKD heißt es, ist Förderung von Freiheit und einem Leben in Würde durch Recht und Gewalt und Gewährung von eigenen Entscheidungsmöglichkeiten. Dieser Friedensherrscher unterdrückt nicht, er fördert. Er fördert Frieden, er hat Wertschätzung für Menschen. Was für ein Herr! Die meisten Menschen kennen ihn nicht und sie vermuten, dass er sie nur bevormunden will und ihnen die Freiheit nehmen, aber das ist so nicht. Was geschieht denn, wenn Jesus sich Menschen zuwendet? Ich habe kürzlich das Zeugnis von einem Mann gehört, der eine Wette abschloss, dass er 50 Meter tauchen kann. Er war starker Raucher und hat es nicht geschafft. Er ist getaucht, hatte keine Luft mehr, hatte aber einen solchen Ehrgeiz, dass er sich sagte, ich muss noch die Luft ablassen und weiterschwimmen. Und es ging nicht. Er hatte einen Filmriss. In diesem Filmriss lag er tot im Becken vom Schwimmbad, hatte aber eine Begegnung mit Jesus. Er sah auf Jesus und er hat eine Liebe erfahren, wie er sie nie im Leben vorher erfahren hat. Allein durch die Blicke und durch die Art und Weise, wie der andere ihm begegnet. Er kam wieder zu sich, als er auf der Bank saß, und er heulte wie ein Schlosshund, denn er hätte diesen Zustand gerne festgehalten. Und er hat sich bekehrt. Er kehrte um. Wie großartig. Wer Jesus begegnet, erlebt diesen Frieden. Daniel 7, Vers 14. Gott verlieh ihm Macht und Ehre und übergab ihm die Herrschaft. Aber was für eine Herrschaft. Eine Herrschaft, die im Herzen Licht anzündet, die den Menschen frei macht, die dem Menschen seine Bestimmung und seine Würde gibt. Die Menschen aller Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrlichkeit ist ewig. Sie wird nicht vergehen. Sein Reich wird niemals zerstört. Es ist das, was kommen wird, aber es ist das, was wir schon haben inmitten einer Welt voller Krieg. Diesen Frieden, diese Herrschaft des Herrn. Als ich zur Umkehr kam, habe ich dem Herrn erlaubt, mein Herr zu sein. Und genau das ist es, diese Erfahrung. Ich erinnere mich noch daran, wie ich nach diesem Tag, an dem ich gar nicht genau wusste, was passiert war, im Bett lag und mein Herz brannte. Ich hatte einen Frieden, ich hatte eine Freude, die mir völlig unbekannt war. Es war der Beginn eines wunderbaren Lebens mit dem Herrn. Nicht sorglos, nicht ohne Rückfälle, nicht ohne Einbrüche, aber sie trug durch. Seine Herrschaft wird ewig sein, ewig. Es ist etwas, auf das wir hinleben, aber das, was wir im Kleinen schon erleben dürfen. Als Jesus auf diese Welt kam, da kam er nicht nur in eine Welt, die von Menschen beherrscht war, voller Gewalt und Unrecht, sondern er kam in eine Welt, die auch im Unsichtbaren. Ups. Klicke einfach nochmal zurück durch. Ja. Er kam in eine Welt, die im unsichtbaren Bereich, oh, vielen Dank, unsichtbaren Bereich schon beherrscht war. Bei Daniel lesen wir, warum seine Antwort so verzögert wurde, denn er hatte gebetet und wollte Weisung haben. Was ist denn jetzt? Die Babylonier sind schon am Ende, aber das, was du verheißen hast, ist noch nicht da. Er bekam Antwort. Und der Engel sagte ihm, der Engel von Persien hat sich mir 21 Tage lang entgegengestellt. Da kam Michael, einer der höchsten Engelfürsten, mir zu Hilfe, sodass ich beim Kampf um Persien entbehrlich wurde. Hier wird deutlich, Jesus kam in eine Welt, die auch im unsichtbaren Bereich beherrscht wurde von bösen Mächten. Die Bibel berichtet von unsichtbaren Mächten, die hierarchisch aufgebaut sind. Es gibt Engelsfürsten und einer dieser Engelsfürsten von Gott, nämlich Michael, ein Erzengel, kämpfte gegen den Engel aus Persien. Jedes Volk und vermutlich jeder Mensch hat Engel zur Seite. Und hier gibt es Widerstand und hier gab es schon Widerstand im unsichtbaren Bereich. Wir hören und lesen nur etwas, was wir im Sichtbaren haben, aber das andere ist auch da. Gott ist gnädig und gibt uns einen Filter, eine Sperre, die uns nicht erlaubt, in den unsichtbaren Bereich hineinzuschauen. Ich hatte einmal das Erlebnis, hinter diese Kulissen schauen zu müssen, in einem Moment, in dem ich nicht befasst war. Ich hatte eine Seelsorge an einem Okkultbelasteten, von dem ich nicht wusste, dass er okkultbelastet war, und sah hinter diesem Menschen einen riesenhaften Dämon. Mir ist der Schweiß aus allen Poren gesprungen und ich hatte eine Angst wie noch nie in meinem Leben. Und ich wusste, das ist mir eine Schuhnummer zu groß. Und ich beschloss, Beter zu holen, um zu helfen, aber ich war gelähmt. Das hat die Angst noch vergrößert. Ich dachte, was mache ich denn jetzt? Und ich habe mich an das Einzige erinnert, was hilft, den Namen Jesu. Ich sagte Jesus und schrie nur den Namen Jesus. Und ich sah, wie diese Macht des Bösen verschwand mit einem Ausdruck, der mir unvergesslich bleibt. Jesus. Jesus ist der Friedensfürst. Und meine Betonung liegt auf Fürst. Er ist der, der über alles herrscht. Wie großartig. Ich war vorbereitet für eine Seelsorge an einem Arzt, der sagte, ich wollte eigentlich Menschen nur mehr helfen als bisher. Nicht nur medizinisch, sondern ganzheitlich. Und er hat sich auf die Esoterik eingelassen. Und er sagte, ich komme nicht mehr los. Ich sehe hinter die Kulissen. Ich sehe Mächte der Dunkelheit um mich herum. Es macht mich verrückt. Und ich kann niemand davon erzählen, weil sie denken, ich sei selbst verrückt geworden. Und er fragte, wie komme ich da los? Und ich wusste wie, denn ich habe es erfahren. Jesus. Es ist der Name, der in deinem Leben entscheidend ist, in jeder Situation. Und genau dann, wenn du am schwächsten bist, wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn du denkst, das ist mir alles zu schwer, Jesus ist da. Seine Herrschaft hat in deinem Leben begonnen. Du und ich, wir sind territoriales Gelände Gottes inmitten einer gefallenen Welt. Wir sind Menschen, die Herrlichkeit in sich tragen. Wir fühlen das nicht immer. Und wir haben nicht immer den Eindruck, wir es zu erleben, aber wir dürfen daran festhalten und dürfen erleben, dass er es ist. Offenbarung 12 ist eine Vision, die zurückweist und sie zeigt eine Frau, die ein Kind gebären soll, in höchsten Nöten. Und vor diesem Kind steht ein Drachen, der wartet, bis sie entbindet, damit er dieses Kind auffrisst. Es ist das Volk der Juden, aus dem der Friedensfürst kommen soll. Und er war bedroht, noch ehe ein Herodes seine Schergen losschickte, um die Kinder bis 2 Jahren zu töten. Im unsichtbaren Bereich herrschte bereits Krieg. Und das ist der Zustand, in dem wir leben. Wir leben in einer gefallenen Welt. Wir leben in einer Welt, die vom Feind beherrscht wird. Aber wir leben in einer Welt mit dem Herrn in uns und sind deshalb nicht zu besiegen. Offenbarung 12, Vers 7, dann brach ein Krieg im Himmel aus. Der Engelfürst Michael, da haben wir ihn wieder, da kämpfte mit seinen Engeln gegen den Drachen. Der Drachen und seine Engel wehrten sich, aber sie konnten es nicht standhalten. Von da an war für ihn und seine Engel kein Platz mehr im Himmel, sondern auf der Erde. Und was da passiert, das sehen wir ja ganz deutlich. Jesus sagte einmal gegenüber seinen Jüngern, jetzt ist das Gericht dieser Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Der Fürst dieser Welt ist Satan. Er hat im Himmel keinen Raum mehr, ist auf der Erde und er weiß, er hat keinen Raum mehr. Und darum leben wir mit Anfechtungen. Darum leben wir mit Krieg und Unfrieden, wohin wir immer schauen. Mir ist das Schauen von Nachrichten oft so schwer, weil es fast nur Negativnachrichten gibt. Und ich denke, schlimmer kann es nicht kommen. Genau deshalb, weil es so ist, wie es ist. Es gibt Menschen, die wollen die Dinge schön reden. Es gibt Menschen, die an dieser Wirklichkeit vorbeigehen und die als falsche Friedensbringer da sind. Die sind nicht neu, die gab es schon immer. Hesekiel 13, Vers 10 sagt, deshalb, weil sie mein Volk in die Irre führen und sagen Shalom, obwohl doch kein Friede ist. Es nützt nichts, süße Worte zu machen. Es nützt nichts, zu versuchen, Frieden herzustellen auf menschliche Weise. Es ist gut, es anzustreben, aber im Hinterkopf sollten wir wissen, Friede kommt von innen, den kann man nicht diktieren. Jeremia 5,31, die Propheten weissagten falsch, die Priester herrschen eigenmächtig und mein Volk liebt es so. Was aber werdet ihr am Ende tun? Wenn ich so im Internet schaue, da gibt es da diese Humanisten, die Nahtoderfahrung haben und die sagen, ich begleite dich mit zum Ende, es wird alles gut, es ist alles Frieden und so. Auch hier auf esoterischem Weg und auf anderen Wegen werden Menschen eingelullt. Es gibt keine Hölle, es gibt nur Frieden und alles wird gut. Nein, es wird nicht alles gut. Wir stehen in einem Zustand des Krieges und Gerechtigkeit kann nur dort zum Frieden werden, wo Menschen zum Frieden mit Gott kommen. An Jesus geht nichts vorbei. Und so haben wir moderne Heilsbringer oder Menschen, die über Belanglosigkeiten sprechen. 2. Timotheus 4, Vers 3 sagt, dass Menschen die gesunde Lehre untergraben und nicht lehren. Das, so soll es nicht sein. Es gibt Friedensboten und die Friedensboten leiden und das ist unsere Wirklichkeit. Es gibt Spannungen innerhalb der eigenen Familie. Wir sprechen von Frieden, wir singen Friedenslieder und sind doch im Clinch. Mit der Mutter, mit dem Vater, mit der Schwager, mit dem Schwager, mit der Schwägerin, mit dem Nachbarn, weil uns nicht alle grün sind und vielleicht auch deshalb, weil wir selber versagen und schuldig werden aneinander. Jesus sagt, denkt nicht, dass ich gekommen bin, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Wie viele Muslime, die Jesus erkannt haben und ihm nachfolgen, werden ausgestoßen aus ihrer Familie, werden verfolgt, manche auch getötet. Das ist die Wirklichkeit. Open Doors zeigt uns auf, wie Menschen weltweit verfolgt werden wegen ihres Christseins. Auch China und ganz verschiedene Länder. Es gab noch nie so viel Christenverfolgung wie hier. Ich bin gekommen, um Krieg zu bringen und nicht um Frieden. Frieden im Herzen von denen, die mir folgen, aber sie werden Widerstand erfahren. Das ist auch die Wirklichkeit. Aber die Hölle wird die Pforten der Gemeinde und uns nicht überwinden. Auch die Juden sind noch in der Mehrheit diejenigen, die den Herrn ablehnen. Ein Jude, der den Messias erkannt und hat und ihm nachfolgte, war Petrus. Und er hat den Schneid, seinen Landsleuten eine bittere Wirklichkeit zu sagen. Er sagt, ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und gebeten, dass euch der Mörder geschenkt wird. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet. Ihr habt genau das Falsche gemacht. Ihr habt eine falsche Entscheidung getroffen. Aber er stellt ihnen nicht nur die Wahrheit vor Augen, er gibt ihnen eine Chance und sagt, kehrt doch um. Es war ein Irrtum, aber ihr habt die Möglichkeit umzukehren. Ihr habt den Fürsten des Lebens verleugnet. Wie viel verleugnen ihn heute? Wie viel Weihnachten werden ohne den gefeiert, für den wir Geburtstag feiern? Man spricht von Xmas, man spricht von vielen Dingen, aber nicht von Jesus. Er hat keinen Platz auf den Weihnachtsfeiern, die eigentlich Geburtstagsfeiern sind. Das ist unsere Wirklichkeit. Und noch einmal wird uns ein Blick in die unsichtbare Welt gegeben durch Johannes. Er sieht die Menschen, die enthauptet worden sind in römischer Zeit. Die waren nicht tot, so wie viele es vermuten, wenn ich gestorben bin, ist alles aus. Nein, nein, sie lebten und sie warten darauf, dass Frieden geschieht, dass Gerechtigkeit hergestellt wird. Offenbarung 6, Vers 9, ich sah unter dem Altar die Seelen der Menschen, die man abgeschlachtet hatte, weil sie an Gottes Wort festhielten. Und ihn als seine Zeugen treu geblieben waren. Die waren nicht tot, sie lebten. Und ihnen werden Kleider der Gerechtigkeit gegeben. Der Frieden ist angefochten. Der Frieden kostet etwas, aber Frieden durch Jesus bringt uns ans Ziel. Hier wird die Vergangenheit beleuchtet, indem die Engel singen, Lukas 2, Vers 14, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und auf der Erde, Frieden den Menschen, auf denen sein Gefallen ruht. Das wird in einer Situation des Elends und der Unterdrückung durch die Römer gesprochen. Frieden bei denen Jesus leben darf, bei denen Gerechtigkeit wohnt. Wir dürfen inmitten einer Welt des Aufruhrs diesen Frieden bewahren, der nicht süßlich ist, sondern erkämpft und erkauft ist und der durchträgt. Und das ist die Weihnachtsbotschaft. Wir sind Beschenkte und in dieser Gegenwart. Was ich euch schenke, ist mein Frieden, sagt Jesus. Ich gebe euch einen Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann, weil er von ganz innen kommt. Weil er, wie wir gesungen haben, wie das Auge im Sturm ist. Als ein Militärpilot einmal ein Experiment durchführte, ist er mit seiner Maschine in einen Wirbelsturm hineingeflogen. Das Flugzeug wurde derartig demoliert und zerrüttelt in diesem Sturm, dass sie es nachher wegschmeißen mussten. Aber inmitten des Sturmes war Ruhe. Er sackte einige hundert Fuß nach unten, flog dann wieder raus und warf das Flugzeug weg. Aber mitten im Sturm war Ruhe. Mitten im Sturm deines Lebens. Mitten im Sturm von Weihnachten, wo ihr euch Frieden vorgenommen habt und es doch Zoff gibt, weil der Braten angebrannt ist, weil das Kind eine Glocke runtergerissen hat vom Weihnachtsbaum oder weil irgendwas Blödes passiert ist, was ihr nicht eingeplant habt. Es gibt Frieden und wir können aus diesem Frieden heraus leben, wir können vergeben, wir können über die Dinge schauen, die nachrangig sind. Und Offenbarung 21, Vers 4, jede Träne wird er von ihren Augen wischen. Es wird kein Tod mehr geben und auch keine Traurigkeit, keine Klagen, kein Schmerz. Was früher war, ist für immer. Und darauf warten wir am dritten Advent. Okay, das soll es gewesen sein. Amen.